Deutschlandfunk Nova war Update.
Das war laut und höchst emotional heute im Bundestag.
Sie müssen damit klarkommen, dass es auf der Welt auch mal einen einzigen Tag gibt, an dem es nicht um die CSU geht, sondern um dieses Land.
Ich wünsche Ihnen politisch alles erdenklich Schlechte. Wir werden uns in Karlsruhe sehen.
Arsch hoch, dann kommt ja auch über die 5%.
Moment, jetzt wird's ungemütlich.
Heute ist die Wahlrechtsreform beschlossen worden. Die soll den Bundestag ja wieder kleiner machen. Und diese Reform wird vor allem von CDU, CSU und Linken massiv kritisiert. Sie haben auch Klagen dagegen angekündigt. Was sich durch die Reform ändern soll, das schauen wir uns gleich an. Und wir sprechen mit einer Initiative, die den Bundestag diverser machen will und die sagt, wenn künftig weniger Menschen im Bundestag sitzen werden, dann ist es umso wichtiger, dass die Parteien bei ihren KandidatInnen darauf achten, dass wirklich alle Bevölkerungsgruppen vertreten sind. Und wir schauen heute auf eine überraschende Ankündigung aus Den Haag. Der Internationale Strafgerichtshof hat heute Haftbefehl gegen Russlands Präsidenten Wladimir Putin erlassen.
Mich hat das vorhin wirklich wie ein Donnerschlag getroffen, weil ich das nicht für möglich gehalten habe, weil die Juristen in Den Haag auch an den anderen Gerichten so vorsichtig sind. Es hat bei den Jugoslawien-Prozessen ja bis zu 20 Jahre gedauert, ehe man hochrangige Vertreter der jeweiligen Länder vor Gericht sah.
Das sagt unser Korrespondent für die Niederlande, Ludger Kacmierczak. Was das bedeutet, auch das ist unser Thema heute am Freitag, dem 17. März. Ich bin Rahel Klein, kommt gut ins Wochenende.
Deutschlandfunk Nova.
Im Moment sitzen so viele Abgeordnete im Bundestag wie nie. Und weil das teuer ist und die Arbeitsfähigkeit schwerer macht, soll der Bundestag wieder kleiner werden. Wie man das am besten ausgestalten soll, darüber wurde schon seit Jahren gestritten. Und heute hat der Bundestag jetzt dann aber doch mit den Stimmen der Ampelregierung eine Reform des Wahlrechts beschlossen.
Mit Ja haben gestimmt 400. Mit Nein haben gestimmt 261. Der Gesetzentwurf ist damit angenommen.
Ja, Gesetzentwurf ist angenommen. Und Kai Clement aus unserem Hauptstadtstudio erklärt uns, was sich da jetzt konkret ändert.
Mit der Neuregelung wollen die Koalitionsfraktionen die Mandate künftig auf 630 begrenzen. Aktuell drängen sich bis zu 736 Abgeordnete unter der Kuppel des Reichstagsgebäudes. Künftig will man auf Überhang- und Ausgleichsmandate verzichten. Zudem soll eine strikte 5%-Klausel gelten. Bisher konnten Parteien auch mit einem schlechteren Ergebnis in den Bundestag einziehen, wenn sie mindestens 3 Direktmandate erreichten, wie zuletzt die Linke.
Ja, und da ist es dann kein Wunder, dass die Linke diese Reform strikt abgelehnt hat, genauso wie CDU und vor allem auch die CSU.
CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagte, der Plan ziele darauf ab, die Linke aus dem Parlament zu drängen und, Zitat, das Existenzrecht der CSU in Frage zu stellen. Die hatte bei der jüngsten Wahl die 5% nur knapp überschritten. Aus Sicht von CSU-Chef Söder ist die Reform verfassungswidrig. Bayern werde auf jeden Fall dagegen klagen.
Ja, also wir halten fest, Wahlrechtsreform beschlossen, Klagen angekündigt. Und wir schauen gleich aber noch auf einen anderen Aspekt. Die Initiative Brand New Bundestag, die setzt sich unter anderem dafür ein, dass der Bundestag diverser wird, dass wirklich alle Bevölkerungsgruppen vertreten sind. Und die haben mit Blick auf diese Wahlrechtsreform eine klare Forderung an die Parteien. Welche das ist, darüber habe ich mit Max Öl gesprochen. Er ist Mitbegründer von Brand New Bundestag. Max, ihr habt die Sorge, dass wenn weniger Menschen über die Landeslisten einziehen, dass dann am Ende weniger Frauen, weniger People of Color, weniger Menschen aus Einwandererfamilien im Bundestag sitzen werden. Warum befürchtet ihr das?
Wir machen ja die Arbeit, die wir machen, schon eine gewisse Zeit. Also wir helfen eben Menschen, die für unterrepräsentierte Perspektiven stehen und zukunftsorientierte Programme verfolgen, dabei, dass sie innerparteiliche Unterstützung gewinnen, um dann auf gute Listenplätze zu kommen oder eben Direktkandidaturen zu holen. Und wir haben in der Vergangenheit schon immer wieder erlebt, dass quasi auch Parteien oder Parteigliederungen, die sich der Förderung von Vielfalt verschrieben haben, dann in dem Moment, wo es wirklich um die Wurst geht, wer dann auf die Vorderseite Plätze kommt, das ganz schnell wieder vergessen und dann eben Leute so ein bisschen paternalistisch gesagt wird, geh doch mal ein bisschen weiter hinten auf die Liste und dann in 4 Jahren ist dann wirklich deine Zeit. Mhm. Sprich, dieser intensivere Wettbewerb um die Mandate wird aus unserer Sicht dazu führen, dass eben der Bundestag weniger divers wird, wenn die Parteien nicht proaktiv gegensteuern. Und genau dazu fordern wir sie im Endeffekt auf mit dieser Petition.
Das heißt, seid ihr grundsätzlich gegen diese Wahlrechtsreform oder eigentlich auch nicht?
Ja, positiv kann man sicherlich sagen, es werden Steuergelder eingespart. Der Bundestag ist schon eines der größten Parlamente der Welt. Insofern wahrscheinlich gar nicht schlecht, wenn man ihn kleiner macht. Auf der anderen Seite kann man aber auch sagen, Demokratie braucht eigentlich viel Vermittlung und der Betreuungsschlüssel quasi der Kandidierenden oder Abgeordneten gegenüber der Bevölkerung wird ja jetzt noch kleiner. Also sprich, es wird einfach weniger Menschen geben, die erklären können, was in demokratischen Prozessen passiert. Deswegen, wir haben ein gespaltenes Verhältnis zu der Reform an sich, sind aber nicht grundsätzlich dagegen, aber sehen es halt als eine absolute Notwendigkeit an, dass Parteien jetzt in dieser Situation entschlossen Diversität fördern und dafür zu sorgen, dass die Bevölkerung in der Politik angemessen repräsentiert ist.
Und was fordert ihr da jetzt ganz konkret von den Parteien?
Ganz konkret können die unterschiedlichen Landesverbände, Parteigliederungen eigene Maßnahmen ergreifen, die dazu führen, dass es eine konkrete Förderung von Diversität gibt. Das kann zum Beispiel in Quoten liegen. Es gibt Landesverbände, die haben zum Beispiel neue Mitgliederquoten, was dann dafür sorgt, dass es eben nicht die Leute sind, die schon seit Jahrzehnten dabei sind, die immer auf die vorderen Listenplätze kommen. Man kann alle möglichen anderen Förderprogramme auflegen für Menschen, die unterrepräsentierte Perspektiven mitbringen. Und am Ende des Tages geht es vor allem um die parteipolitische Kultur, die vorherrscht, dass man es auch als Partei darauf guckt, wer ist eigentlich hier bei uns vertreten und wer macht bei uns eigentlich wirklich Politik, wer sitzt mit am Tisch.
Ihr setzt euch bei Brand New Bundestag ja auch gezielt dafür ein, dass eben genau dieses Verfahren, wie sich diese Wahllisten dann am Ende zusammensetzen, dass das transparenter gemacht wird, weil ihr sagt, da ist viel zu oft nicht wirklich ersichtbar, wie die Liste dann am Ende zusammengesetzt wird. Was habt ihr da in den vergangenen Jahren, ihr macht das ja jetzt schon ein bisschen länger, für Beobachtungen gemacht?
Es unterscheidet sich so von Partei zu Partei so ein Stück weit, aber häufig sieht man, dass diese Entscheidungen, wer auf die Listenplätze kommt, von sehr kleinen Zirkeln getroffen werden, die eben sich dann untereinander abstimmen und dann häufig den größeren, zum Beispiel dem irgendwie Kreisvorstand oder Landesvorstand, halt einfach dann vorsetzt und gesagt wird, so, die Liste sieht jetzt von Platz 1 bis 20 so aus. Und wenn du jetzt irgendwie ein Problem damit hast, ja, dann kannst du versuchen, dagegen zu kandidieren, aber dann hast du ein sehr starkes Netzwerk an sehr einflussreichen Leuten gegen dich. Und das entspricht natürlich eigentlich nicht so einem Gedanken von einem demokratischen Wettbewerb.
Die Frage ist natürlich, welches Interesse sollten Parteien daran haben, das transparenter zu machen und das eben so zu gestalten, weil die natürlich auch das Interesse daran haben, möglichst sicher viele Menschen in den Bundestag zu kriegen und möglichst viele Stimmen zu bekommen.
Wobei wir da eben sagen würden, also Parteien sind ja dann politisch erfolgreich, wenn sie besonders nah dran sind an dem, was gesellschaftlich passiert und eben als quasi nahbare VertreterInnen der Interessen der Bevölkerung wahrgenommen werden. Und wir erleben eher das Problem, dass ja große Bevölkerungsteile, einige Communities sich gar nicht mehr damit identifizieren, was eigentlich so im demokratischen System passiert. Und deswegen sind Parteien eigentlich besonders dann auf einem guten Weg, wenn sie dafür sorgen, dass auch diese Perspektiven gezielt auf die eigenen Listen gesetzt werden und eben auch mandatspolitisch berücksichtigt werden.
Kann man sagen, in welchen Parteien, wenn man sich die Listen anschaut, von der letzten Bundestagswahl das schon ganz gut machen, also die ihre Listen auch auf den vorderen Plätzen schon divers aufstellen und welche nicht?
Tatsächlich fällt uns immer wieder auf, dass es Unterschiede gibt zwischen den Parteien, aber auch innerhalb der Parteien von den unterschiedlichen Landesverbänden. Zum Beispiel ist es kein Geheimnis, die Grünen haben tatsächlich eine relativ offene Wettbewerbskultur, wo man auch quasi einzelne Listenplätze gezielt angreifen kann und dann gilt man nicht direkt irgendwie als Nestbeschmutzerin oder so, wenn man das tut. Und es gibt eben manche Landesverbände, die da vorangehen, eben auch mit solchen Quotenregelungen oder so. Und dann bei quasi so klassischer Top-Down-funktionierenden Parteien ist es natürlich dann immer mehr so, dass in den Hinterzimmern eher so ein bisschen eben abgestimmt wird, okay, wer kommt jetzt eigentlich wohin? Und aus unserer Sicht besonders problematisch, wenn jemand dann, gerade der eine unterrepräsentierte Perspektive mitbringt, sagt, hey, ich challenge jetzt hier diesen Listenplatz, wenn der dann eben so drangsaliert wird, ausgebotet wird und eben dargestellt wird, als wäre er nur so ein Störenfried. Dabei ist das ja eigentlich wirklich ein Grundgedanke von demokratischem Wettbewerb.
Sagt Maximilian Öl. Er ist Mitbegründer der Initiative Brand New Bundestag. Die setzt sich unter anderem dafür ein, dass der Bundestag diverser wird. Ich danke dir sehr fürs Gespräch.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Er soll für Kriegsverbrechen im Zuge seines Angriffskrieges auf die Ukraine verantwortlich sein. Deshalb hat der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag heute Haftbefehl gegen Russlands Präsident Wladimir Putin erlassen. Spreche ich jetzt drüber mit unserem Korrespondenten für die Niederlande, mit Ludger Kacmirczak. Ludger, welche Folgen hat dieser Haftbefehl konkret für Wladimir Putin?
Na, zunächst mal keine. Er sitzt ja sicher und gut beschützt im Kreml und aus dem Moskauer Außenministerium hieß es auch schon, die Entscheidung des Gerichtshofes habe überhaupt keine Bedeutung für Russland. Okay. Das Gericht kann wenig unternehmen. Es hat keine Polizeigewalt. Aber der Gerichtspräsident Pjotr Ofmeinski hat vorhin gesagt, das Gericht hat seinen Teil der Arbeit erledigt. Die Haftbefehle sind ausgestellt. Die Umsetzung hängt nun von der internationalen Zusammenarbeit ab. Das heißt, sollte Russlands Präsident in ein Land reisen, das den internationalen Gerichtshof anerkennt, den Strafgerichtshof anerkennt, dann müssten die Behörden dort Putin festnehmen und nach Den Haag überstellen.
Russland ist ja auch kein Mitglied selbst des Internationalen Strafgerichtshofs, ne? Spielt das auch nochmal natürlich eine Rolle?
Ja, in der Tat. Eigentlich darf man dann gegen russische Staatsbürger nicht ermitteln. In dem Fall ist es aber so, dass der Strafgerichtshof ein Mandat in der Ukraine hat. Die Ukraine sind auch kein Vertragspartner, haben aber mit Beginn der kriegerischen Auseinandersetzung gesagt, wir erteilen euch das Mandat, hier ermitteln zu dürfen. Und dieses Verbrechen, was Putin und seiner Mitangeklagten vorgeworfen wird, ist ja Deportation von Kindern aus dem Gebiet der Ukraine nach Russland. Und damit spielt sich dieses Verbrechen auf ukrainischem Boden ab.
Und kommt das häufiger vor, dass gegen amtierende Staatschefs ermittelt wird, dass da Haftbefehl dann sogar erlassen wird? Haben die nicht eigentlich Immunität?
Das ist ein verbreiteter Irrtum, das liest man immer wieder in Artikeln und auch in Agenturberichten, aber seit 2019 hat der Gerichtshof eindeutig festgestellt, dass diese Immunität nicht besteht für Staatsoberhäupter, für Regierungschefs bei diesen schwerwiegenden Verbrechen. Es ist hier in diesem Fall wirklich nur einmal gegen Sudans Ex-Präsidenten al-Bashir vorgekommen, da gibt es einen Haftbefehl. Bashir ist allerdings nie in Den Haag gewesen, auch wenn das mal angekündigt wurde, dass man ihn überstellen will. Also es passiert sehr selten, wir haben aber Vorläufergerichte, wir erinnern uns an das Jugoslawien-Tribunal. Da musste sich ja damals auch Slobodan Milosevic als ehemaliger Staatspräsident vor Gericht verantworten.
Was wirft der Internationale Strafgerichtshof Putin jetzt alles konkret vor?
Es geht eigentlich nur um einen konkreten Punkt. Und zwar hat die Anklagebehörde da schon am 22. Februar die Haftbefehle ausgestellt gegen Putin und eben seine Mitarbeiterin, die russische Kommissarin für Kinderrechte. Und es heißt im Originalton des Gerichts, die Richter haben die Beweise dieser Anklagebehörde überprüft und sind zu dem Schluss gekommen, dass es hinreichende Gründe gibt anzunehmen, dass Putin und die Mitangeklagte Lova Belova eine persönliche Verantwortung für die rechtswidrige Deportation von Kindern aus besetzten Gebieten in der Ukraine in die Russische Föderation tragen. Das hat sicherlich damit zu tun, dass der Chefankläger erst vor kurzem noch in diesen Gebieten war, in der Nähe von Mariupol und leere Kinderheime gesehen hat. Vielleicht handelt die Anklagebehörde deshalb jetzt so schnell.
Jetzt hast du gesagt, dass Russland diesen Haftbefehl, dass Russland sagt, das juckt uns überhaupt nicht und es ist eben auch einfach schwierig, da überhaupt eine Handhabe zu haben. Warum ist diese Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs trotzdem wichtig?
Also mich hat das vorhin wirklich wie ein Donnerschlag getroffen, weil ich das nicht für möglich gehalten habe, weil die Juristen in Den Haag auch an den anderen Gerichten so vorsichtig sind. Es hat bei den Jugoslawien-Prozessen ja bis zu 20 Jahre gedauert, ehe man hochrangige Vertreter der jeweiligen Länder vor Gericht sah. Und dass jetzt direkt der Ranghöchste, nämlich der Staatspräsident, angeklagt ist, das hat natürlich eine unglaubliche Signalwirkung und zeigt einmal mehr, wie isoliert Putin in der Weltgemeinschaft dasteht, auch wenn es zunächst keine direkten Konsequenzen für ihn haben wird.
Sagt unser Niederlande-Korrespondent Ludger Kacmirczak. Mit ihm habe ich über den Haftbefehl gesprochen, den der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag heute gegen Russlands Präsidenten Wladimir Putin und eine weitere russische Politikerin erlassen hat.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In Frankreich hat die Regierung von Präsident Emmanuel Macron gestern ernst gemacht und die umstrittene Rentenreform einfach ohne Abstimmung im Parlament durchgedrückt. Weil eben nicht sicher war, dass es eine Mehrheit geben würde. Also wurde dann einfach gar nicht abgestimmt mit Blick auf einen bestimmten Verfassungszusatz. Sprechen wir drüber mit Kerstin Ruskowski aus unserem Deutschlandfunk Nova Nachrichtenteam. Die Reaktion der Bevölkerung war nämlich und ist massiv. Wie haben die Menschen in Frankreich darauf reagiert?
Ja, mit noch mehr Protesten und Ausschreitungen. In mehr als 25 Städten sind nach Behördenangaben spontan mehr als 50.000 Französinnen und Franzosen auf die Straßen gegangen. Mehr als 300 wurden auch festgenommen. Allein auf der Place de la Concorde in Paris, das ist der Platz vor dem Parlamentsgebäude, waren es laut Polizei etwa 6.000 Menschen. Und die haben dann nicht nur Plakate hochgehalten und gebrüllt, sondern zum Beispiel auch Holzpaletten angezündet. Heute früh war dann auch die Stadtautobahn in Paris, der Boulevard Périphérique, blockiert. Ähnlich sah es in anderen Städten während des Berufsverkehrs aus und teilweise wurde auch der Zugang zu Unis und Schulen behindert. Dazu stapeln sich aktuell allein in Paris ungefähr 10.000 Tonnen Müll in den Straßen, weil auch die Müllabfuhr streikt, schon seit einer Weile. Und eine Gewerkschaft hat angekündigt, am Wochenende eine Raffinerie in der Normandie stillzulegen. Bisher wurden Raffinerien nur blockiert und aktuell gibt es auch noch genug Benzin und Diesel.
Und trotzdem hat Macrons Regierung den Gesetzesvorschlag für die Rentenreform gestern einfach durchgedrückt. Mhm. Erklär noch mal kurz, wie das überhaupt ging, also einfach so ohne Abstimmung im Parlament.
Ja, möglich macht es der Verfassungsartikel 49.3. Darin steht, dass die Debatte ausgesetzt werden kann und dann haben die Abgeordneten 24 Stunden Zeit, um einen oder mehrere Misstrauensanträge gegen die Regierung zu stellen. Und wenn einer von diesen Misstrauensanträgen genug Unterstützung findet, dann heißt es nicht nur, dass die Rentenreform nicht kommt, sondern auch, dass die Regierung weg ist vom Fenster. Wenn aber die Regierung den Misstrauensantrag übersteht, dann ist damit auch das Gesetz durch.
So, 24 Stunden waren heute Nachmittag rum, um 15.20 Uhr, um ganz genau zu sein. Wie sieht's jetzt aus?
Es gibt zwei Misstrauensanträge, einen von den Liberalen der Fraktion Lyon und einem vom rechtspopulistischen Rassemblement National. Darüber werden die Abgeordneten jetzt voraussichtlich am Montag abstimmen, aber nur, wenn es für einen dieser Anträge eine absolute Mehrheit gibt, ist die Rentenreform abgelehnt und die Regierung müsste dann zurücktreten. Dann würde Macron als Präsident einen neuen Premierminister oder eine neue Premierministerin ernennen und dann müsste neu gewählt werden. Das gilt aber als unwahrscheinlich, weil die konservativen Republikaner der Regierung nicht ihr Misstrauen aussprechen wollen. Kann aber sein, dass sich da nicht alle Abgeordneten dran halten.
Aber dann wird ja vielleicht auch trotzdem weiter protestiert.
Könnte sein. Könnte auch sein, dass die Proteste noch radikaler werden. Das schließt auch die Regierung nicht aus. Sie geht aber davon aus, dass die Proteste bis zu den Osterferien so langsam nachlassen. Und ja, für nächsten Donnerstag haben die Gewerkschaften aber schon weitere Proteste und Streiks angekündigt.
Sag nochmal ganz kurz, wobei es bei der Rentenreform im Kern geht.
Der Knackpunkt ist, dass die Menschen in Frankreich länger arbeiten sollen. Nicht mehr nur bis 62 wie im Moment, sondern bald bis 64 Jahre. Außerdem soll die Beschäftigung von SeniorInnen gefördert werden und die Mindestrente soll auf 1.200 Euro im Monat steigen. Macron will mit der Reform das französische Rentensystem bis 2030 aus seinem finanziellen Loch holen.
Aber dagegen gibt es eben massiven Widerstand, auch aus der Bevölkerung. In Frankreich hat die Regierung gestern ohne Abstimmung im Parlament die umstrittene Rentenreform durchgedrückt. Jetzt gibt es zwei Misstrauensvoten, über die voraussichtlich am Montag abgestimmt wird und damit auch darüber, ob die Reform dann wirklich durchgeht oder nicht. Kerstin Ruskowski aus dem Deutschlandfunk Nova Nachrichtenteam hat das Ganze für uns nochmal zusammengefasst. Danke dir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ich kann es gar nicht beschreiben, wie es war, so etwas Wertvolles zu finden. Das hat Lorenzo Reiter gesagt. Er ist 27 Jahre alt, Niederländer. Und er ist vor 2 Jahren mit seinem Metalldetektor im Norden von den Niederlanden unterwegs gewesen und hat da einen absoluten Jackpot gefunden. Ein Goldschatz aus dem Mittelalter. 4 goldene Ohrringe, 2 Streifen Blattgold und fast 40 Silbermünzen. Er hat diesen Fund 2 Jahre lang geheim gehalten, weil ihm die Tragweite nicht so ganz klar war, sagt er jedenfalls selber. Und MuseumsexpertInnen haben diesen Schatz dann analysiert. Wie man sich verhält, wenn man einen wertvollen alten Schatz findet. In Deutschland kann das nämlich im schlimmsten Fall auch mal im Knast enden, je nachdem, wie man sich verhält. Das bespreche ich jetzt mit Stefan Koldorf, unserem Deutschlandfunk-Chefreporter Kultur. Stefan, hast du mal was richtig Wertvolles gefunden?
Jedenfalls nicht im Garten oder in der Wiese. Ich glaube auf dem Flohmarkt mal, aber das gilt ja jetzt nicht. Ne?
Und wahrscheinlich auch nicht in diesen Dimensionen. Also wie muss man diesen Goldfund einordnen? Ist der wirklich so ein wertvoller Schatz?
Ja, schon. Und das in doppelter Hinsicht. Also einmal das Material. Es geht um Silber und Gold. Das ist in der Regel immer viel wert. Und wenn es dann über 800, 900 Jahre alt ist und aus einer bestimmten Epoche stammt, dann hat es halt auch noch einen kulturgeschichtlichen Wert. Also in doppelter Hinsicht, ja, wertvoll.
Dieser Niederländer, der hat den Fund erstmal geheim gehalten. Jetzt wird er in einem Museum ausgestellt. Er darf diesen Schatz aber behalten. Wie ist das in Deutschland? Muss ich das direkt melden, wenn ich sowas finde?
Ja, musst du auf jeden Fall. Denn wir haben ein bürgerliches Gesetzbuch und in dem steht drin, dass das, was gefunden wird, zwar behalten werden darf unter bestimmten Umständen. Also es gehört offiziell zur Hälfte demjenigen, der es findet, und zur anderen Hälfte demjenigen, dem Grund und Boden gehören, auf dem das gefunden wurde. Aber wenn es kulturgeschichtlich wertvoll ist, bedeutend, dann musst du es tatsächlich melden. Und wenn du das nicht tust, dann kann das auch Konsequenzen haben.
Ja gut, aber im Zweifel weiß ich ja vielleicht gar nicht, ob das jetzt bedeutsam ist,
gut,
oder?
Gut, dafür haben wir ja nun Forschungseinrichtungen. Dafür haben wir das Museum deines Vertrauens. Auch in kleineren Orten gibt es die. Dafür gibt es in größeren Orten oder in Städten untere Denkmalbehörden oder Denkmalämter. Also da gibt es schon genug Anlaufstellen mit kompetenten Leuten, die dich da beraten. Da solltest du hingehen.
Das heißt, ich sollte, wenn ich sowas finde, sollte ich wirklich hingehen, das abklären lassen? Was würde denn passieren, wenn ich es nicht machen würde?
Naja, irgendwann würde es rauskommen. Und wenn man dir dann unterstellt, dass du das gemacht hast, nicht weil du naiv gewesen wärst oder so, sondern weil du vielleicht schon Stücke verkauft hast oder irgendwas anderes Tolles damit verdienen wolltest, dann könntest du eine Geldstrafe bekommen. Die fangen auch durchaus bei vierstellig an und gehen dann weiter nach oben. Du kannst notfalls auch eine Haftstrafe bekommen, wenn sie dir nachweisen können, dass du ganz üble Dinge damit vorhattest, Hehlerei und solche Geschichten.
Und wie viel Zeit habe ich, um so einen Fund zu melden?
Unverzüglich, sagen Juristen dazu. Also wenn du es gefunden hast, dann darfst du vielleicht eine Nacht oder zwei dich dran freuen und dir das angucken. Und dann solltest du es aber sofort melden. Das hat natürlich auch einen Grund. Also das Wertvolle oder die Informationen, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus sowas ziehen, da kommt ungefähr 1% aus den Stücken selbst. Also da sehen die Ohrringe kommen aus der und der Zeit und gehören vielleicht zu dem und dem Stamm. Die restlichen 99%, die hängen mit dem sogenannten Fundkontext zusammen. Das heißt, auch in Holland wollen die gerne wissen, wo hat das gelegen? Wo war das in der Erde? Lag das tief? Lag das hoch? War das das Ergebnis einer Schlacht? War das eine Schatzkammer? Haben da Häuser gestanden und so weiter? Und wenn du das Zeug einfach ausbuddelst und mit zu dir nach Hause nimmst, dann kann das keiner mehr rekonstruieren. Wenn sie Glück haben, hast du vielleicht noch ein paar Fotos gemacht, aus denen was hervorgeht. Aber dieser Fundkontext, das ist das eigentlich Wertvolle für die ForscherInnen.
Und betrifft das alle Funde? Also ich meine, bei so einem Goldschatz und so, okay, kann ich verstehen, aber wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, eine schöne Scherbe oder irgendwie einen netten Becher finde oder so, muss ich das auch alles melden?
Auch das, denn auch das kann wertvoll sein und damit eben nicht einfach unter diese Fundteilung fallen, sondern da können, das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, eben Museen oder andere Einrichtungen Anspruch drauf. Du weißt ja nicht, wo diese Scherbe herkommt. Wenn das jetzt eine griechische Scherbe ist, die du in Ostwestfalen-Lippeln findest, und das ist das allererste Mal, dass da eine griechische Scherbe aus dem 2. Jahrhundert gefunden wird, dann kann auch das wieder eine wahnsinnige wissenschaftliche Erkenntnis mit sich bringen. Das weißt du aber nicht in dem Augenblick, in dem du es einfach aus dem Waldboden raufklaubst.
Okay, aber ich kann festhalten, die Hälfte davon würde dann mir gehören.
Würde sie, es sei denn, da sagt nun das Museum in Ostwestfalen-Lippe, oh Gott, das brauchen wir unbedingt, das wollen wir haben. Dann haben verschiedene Länder Gesetze, die es erlauben, das zu beschlagnahmen, und dann ist es nicht mehr deins.
Und kriege ich dann einen Finderlohn?
Heißt nicht Finderlohn, heißt Aufwandsentschädigung, und die bemisst sich leider auch nicht am materiellen Wert, sondern an dem Aufwand, den du gehabt hast, um das zu finden und auszubuddeln. Übrigens auch dazu was, du darfst jetzt nicht nach unserem Gespräch sofort mit einer Metallsonde hier in den nächsten Wald rennen, um auch sowas zu finden. Auch dazu brauchst du eine Genehmigung.
Toll. Stefan Koldorf, Chefreporter Kultur. Mit ihm habe ich vor der Sendung drüber gesprochen, was man tun sollte, wenn man einen alten, wertvollen Goldschatz findet. Ist nämlich einem Niederländer passiert. Der darf den Schatz jetzt einfach behalten. In Deutschland ist das anders geregelt. Und am allerwichtigsten ist, dass wenn ihr irgendwas findet, was in diese Richtung gehen sollte, immer schön melden, ne?
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.